ist vielleicht was Bescheuertes passiert.
Na, da bin ich jetzt gespannt.
Du weißt ja, also ich habe ja so ein Talent, dass wenn ich Witze erzähle, dass ich aus Versehen immer die Pointe vorwegnehme, ne?
Ja.
Also das passiert mir häufig.
Ist ja dein Stil, so wie bei dem Comedian Martin Schneider, dass der einfach, das ist ja einfach nur der Gag, dass der Dinge so sagt.
Ja, ich fand es immer sehr unangenehm, dem sein.
Ganz, ganz unangenehm.
Oder?
Ganz, ganz, ganz wahnsinnig unangenehm. Ja? Da gab es nämlich vor kurzem auch eine Geschichte. Ich habe ja eine Ehefrau auch, die auch auf einer Weihnachtsfeier war und da trat der wohl auf. Der sah ja immer schon aus wie eine Bauchrednerpuppe.
Ja, das der wohnte in Marburg, glaube ich, oder wohnte in Marburg.
Ja,
ne?
Und das ist mit dem Alter nicht besser geworden. Was ich mir dann aber hinterher auch gedacht habe, ist, ey, weißt du was, der ist halt, als ich so angefangen habe, mich dafür zu interessieren, Comedy Deutschland war halt ja so Ende der 90er, da gab es dann sowas wie den Quatsch Comedy Club, moderiert von Thomas Hermanns, der auch immer so ein bisschen eklig war, den ich aber sehr witzig fand, das weiß ich noch, dass ich da wirklich Tränen gelacht habe, wenn der irgendwas erzählt hat. Und da ist Martin Schneider auch dann schon aufgetreten, im Fernsehen.
Ja, ja? Da erinnere ich mich dran.
Primetime, ja, ne, Peak. Na, Primetime war es nicht, aber irgendwie dann so 22 Uhr irgendwas oder so. Und da ist er dann da aufgetreten. Und ich finde es ehrlich gesagt irgendwie auch ganz cool. Es ist jetzt 20 Jahre später, es ist halt scheinbar nicht die große Mario Barth Stadion-Tournee-Karriere geworden oder sowas. Und dass er dann aber halt immer auch sagt, nee, ich liebe aber das, was ich tue und jetzt trete ich hier halt auf der Weihnachtsfeier auf. Ja. Das finde ich eigentlich auch ganz korrekt, aber der Comedy-Stil ist schlimm.
Der hat doch bei den Sieben Zwergen mitgemacht mit Tom Gerhardt und
ja,
so im Kinofilm.
Eben.
Ne, war ja
und
dabei.
Da denkt man ja halt eben, von Otto Walkes war das doch, oder?
Ja, war das nicht Tom Gerhardt, die Sieben Zwerge?
Ich meine Otto Walkes. Ja.
Okay.
Aber beides wäre ja halt, also da reden wir ja von Kinofilmen, in die tatsächlich auch Menschen reingegangen sind, die sich sagen, das ist ja witzig und ich kenne die alle, ja. Ja, und da war der dann auch mit dabei, da gab es ja bestimmt auch ein bisschen Gage. Also ja, ich habe da immer auch Respekt vor, wenn Leute dann halt eben sagen, ich lebe den Traum weiter oder ja, scheiße, man weiß ja auch nicht, was vielleicht im Privatleben so alles läuft. Aber wenn man halt eben einfach sagt, so, ich mache das jetzt, ja, ich trete jetzt hier auf der Weihnachtsfeier auf und weiter, ja, ich sag weiter, so, aber jetzt erzähl mal, Mitch, was hast du dann eigentlich zu sagen?
Oh Gott. Soll ich mal erzählen, was mir passiert ist?
Ich bitte darum. Du hast ja ein Talent dafür, den Gag zuerst zu erzählen. Und ich habe ein Talent dafür, dich mit einer spontanen Intervention zu unterbrechen.
Also, tatsächlich ist auch ja, spielt eine Weihnachtsfeier eine Rolle, ne?
Oh.
Also, ich hatte eine Weihnachtsfeier und bin dorthin gegangen, ich sage jetzt mal so um Viertel nach sechs, ne? Also 19 Uhr soll es losgehen, aber ich wollte noch was in diesem Raum machen. Und das war.
Ich wollte gerade fragen, wer kommt denn dann um Viertel nach sechs?
Ja, da noch
Strebe.
Nicht, aber für 19 Uhr was gedacht. Ich bin halt hin, dachte so ein bisschen vorbereiten, ein bisschen quatschi-quatschi noch mit dem Wirt und so weiter, ne? Alles geklärt, lalala, der Tisch und so. Wir hatten einen Raum für uns. Und auf einmal waren in diesem Raum auf dem Boden ganz viele weiße Blütenblätter und Kerzen standen auf dem Boden, ne?
Oh.
Und dann dachte ich, was ist denn hier los, ne? Und dann war da so ein kleines Kind, eine Frau und ein Typ, ne? Typ im weißen Anzug so und so ein muskulöser junger Mann. Und da sagte der Wirt zu mir, ihr kommt ja erst um 19 Uhr. Ich so, ja. Sagte er, sorry, aber wir haben hier gerade noch, hier findet jetzt gleich noch ein Heiratsantrag statt. Und ich so, oh, okay, alles klar. Oh. Störe ich jetzt hier? Ich wollte noch hier kurz. Nee, aber hab ich gesagt, ja, ich gehe auch gleich dann, ne? Also, wenn was ist, sag mir Bescheid, ich bin dann raus, ne? Da habe ich noch so an dem Tisch darum gemacht, Sachen gerichtet und auf einmal hieß es dann, ja, komm, können Sie jetzt? Und ich so, alles klar, ich bin raus, Dann kommt mir der Richard entgegen. Der kam nämlich etwas später, weil der den Wagen noch geparkt hatte, ne? Kommt mir entgegen und ich sag zu ihm, Richard, wir müssen rausgehen, jetzt findet hier gleich ein Heiratsantrag statt. Und in dem Moment sehe ich aus dem Augenwinkel, wie zwei junge Frauen in den Raum kommen. Ja.
Ach, Emine, Jasmin. Oh. Da hast du den Lesben dann den Heiratsantrag.
Hä?
Na, weil du gerade zwei junge Frauen gesagt hast.
Nein,
ja, ja
war
der
halt,
Mann,
dass
der Mann, der
ich
da war.
Die ganze Überraschung halt.
Ja.
Verstehst du, die haben gehört, was ich gesagt habe.
Ja, ich hab's schon verstanden.
Also, ja, deine Reaktion war jetzt wieder so, als hätte ich den irgendwie jetzt auch wieder verhauen, hier diese kleine Geschichte. Ne? Nee. Aber es war wirklich...
Ich finde aber, da solltest du dich jetzt nicht zu sehr kasteien.
Nein, es ist eine geile Geschichte. Ich dachte, du lachst. Eben.
Ja, tue ich doch innerlich.
Also, ich war natürlich total im Schock. Es hat mir wahnsinnig leid getan. Aber dann habe ich später, ich habe gedacht, ich bin auch voll on cam, weil die eine hat die andere gefilmt. Aber dann dachte ich mir auch, ja Moment, Nachhinein, warum filmt die? Und wenn ich jetzt irgendwo in einen Raum gehe und meine Freundin filmt mich, wie ich in den Raum gehe,
ja,
dann höre ich ja auch schon die Nachtigall trapsen, oder?
Ja, du bist natürlich halt eben auch Sherlock Klein. Ja?
Naja.
Na doch, ich glaube schon, ja. Lässt du dich gerne überraschen?
Glaub nicht so. Ich glaube, das ist genau der gleiche Effekt, wie wenn man Geschenke bekommt, dass die Erwartung an meine Reaktion dann so hoch ist, dann weiß ich nie, ob ich die erfülle. Und ich möchte ja gerne, dass die Leute sehen.
Du freust dich doch.
Ja, ich freue mich, aber ich denke immer so, freue ich mich sichtbar? Haben die Leute wirklich das Gefühl, dass es mir eine Freude bereitet? Oder ich kriege ein Geschenk, was mich gar nicht so freut? Dann ist halt die Frage, merkt man mir das an, dass ich mich gar nicht so freue? Aber ich möchte mich ja doch freuen, weil es geht ja um die Geste und nicht ums Geschenk.
Ja, aber guck mal, ihr habt mir ja zum Beispiel mal so eine unglaubliche Grusel-Marionette geschenkt, um euch über meine Phobie lustig zu machen. Ja.
Nein, gar
und
nicht.
Das, und das fand ich aber halt eben auch dann erst lustig. Und dann irgendwann habe ich aber auch gesagt, ja gut, ich werde die jetzt nicht hier irgendwo so aufhängen oder so, aber ich habe jemanden, der sich dafür interessieren würde. Ist das okay, wenn ich die dann weggebe? Ja.
Also da habe ich gerade heute eine Insta-Story geteilt, da geht es nämlich genau um solche Dinge, weil wir ja Dinge mit Geschichten aufladen, sind wir dann irgendwann nicht mehr in der Lage, diese Dinge loszulassen, ne?
Ja.
Und das wird dann besonders schlimm. Also ich habe gerade ein Buch gesehen, ich habe es aber nicht gekauft, es hieß irgendwie, keiner interessiert sich für deinen Scheiß. Da geht es darum, dass man die Dinge, die man aufhebt, der muss dann klar sein, irgendeiner, wenn du nicht mehr da bist, muss die dann entsorgen.
Schmeißt alles weg. Die Kinder kommen und kehren alles zusammen und schmeißen es alles weg. Nee,
leider nicht. Das Schlimme ist ja, dass die jedes einzelne Teil in die Hand nehmen und sagen, das war meiner Mutter so wichtig, das hat die so viele Jahre aufgehoben, es scheint ihr sehr, sehr wichtig gewesen zu sein. Und weil sie ja so in Trauer sind, möchten sie auch nicht die Dinge, die mir wichtig waren, wegschmeißen. So das, was man seinen Nachkommen dann diese Bürde übergibt, dass man irgendeine scheiß Zeitschrift, die du aufgehoben hast, weißt du, wenn du noch leben würdest, würdest du sagen, Mensch, schmeiß das doch alles weg, ich brauche das doch alles nicht mehr. Aber warum hast du es nicht während deiner Lebzeit gemacht? Warum gibst du den Leuten so eine Bürde mit? Die trauern ja schon, ist ja schon schlimm genug. Ne?
Aber Jasmin, jetzt Moment mal. Ja, ich weiß, du willst natürlich jetzt nur nochmal dafür abgefeiert werden, dass du den vermutlich erfolgreichsten Facebook-Post aller Zeiten gemacht hast. Und zwar, als diese Marie Kondo-Serie rausgekommen ist und du so gepostet hast, Marie Kondo räumt auf, aber richtig, ich habe meine Meisterin gefunden. Guck mal, das hat sich mir richtig eingebrannt. Und sich dann ein Heer von Frauen, aber auch Männern, aber mehr Frauen, darunter versammelte, die auch alle, ich atme so auf, ich habe schon 18 Säcke altes Leben aussortiert.
Aber echt.
Und lebe jetzt viel befreiter. Ja? Mhm. Also du hast doch nicht irgendwo noch so eine Nostalgie-Zeitschrift oder sowas rumliegen. Außer es ist so wirklich was hier, da ist mein erstes Interview oder sonst was drin.
Ja, das Schlimme ist ja, dass die Dinge, die in meinem Leben sind, ja nicht immer nur von mir gesammelt wurden. Sondern es gibt ja Schwiegereltern, Eltern, ne? Und es gibt auch Dinge, die man geschenkt bekommt, die einem zulaufen. Man hat
Alfred
Kinder.
Hitchcock-Experten gibt es natürlich auch noch in diesem Haushalt. Ne?
Ja, also das ist natürlich, dann sammelt sich dann doch einiges an. Ne? Und das man muss immer wieder, also es ist nie so, dass man sagt, und da habe ich nämlich übrigens eine schöne Überleitung zu Salvatore Dalí, in dessen Ausstellung in Rom ich nämlich vor ein paar Wochen war. Und zwar, der sagte, hab bitte keine Angst vor Perfektion, weil du wirst sie sowieso nie erreichen.
Ja, ne? Da ist was dran.
Ne? Und das finde ich total gut. Also wir waren in Rom für eine Woche und besuchten dort im Museo del Corso die Dalí-Ausstellung Revolution und Tradition. Die geht noch bis zum 1. Februar und da geht es eben darum, er hat Vorbilder und dann wurde halt so gezeigt, inwiefern er diesen Vorbildern folgt und was er von denen gelernt hat. Aber meine Erkenntnis war, das war mir vorher so gar nicht klar, dass Dalí ein Meister seiner Selbstinszenierung war. Also so ein Harald Glöckler-Vordenker, sag ich jetzt mal.
Ja, das ist eigentlich ganz gut vergleichbar. Ja, auch der ganze Look ist ja halt eben völlig unique. Und es gibt ja, dieses völlig absurde Foto, wo der in Paris mit seinem Ameisenbär spazieren geht.
Ja, da ging ja damit auch eine Show.
Auch ein Ameisenbär. Wer kommt denn auf so eine Idee?
Ja. Ja, und der war in irgendeinem Zoo und hat dann ein Nashorn gezeichnet, weil die Nashörner sind die Formvollendung der Form. So ein Nashorn und, ne, also der war da sehr.
Und von dem gibt's das coole Zitat: I don't do drugs. I am drugs.
Ja. Und das Lustige war, es gibt so eine große Diskrepanz zwischen den Fotos von ihm, also die sehr, sehr viele in dieser Ausstellung findet man, sehr viele Fotografien von ihm, also seinem Antlitz, ne? Und dann vergleichbar, die verglichen zu den Aufnahmen in seinem Zuhause, wo er gemalt hat. Weil da sitzt er halt wirklich, dann ist es halt der Opa mit der Schaffbuchs, der halt da malt, ne? Aber in den Inszenierungen immer diesen gedreckselten Bart oder diesen Schnürres, den hat er übrigens von irgendeinem anderen Künstler, dessen Name mir jetzt entfallen ist, komplett identisch imitiert. Also der hat sich auch so Sachen zusammengepickt aus den letzten Jahrhunderten, was ihm dann in Summe gut gefallen hat.
Ne? Naja, und ja wohl auch tatsächlich asexuelle Beziehung. Gilda hieß sie doch, glaube ich, Gilda Dalí.
Ne? Ja,
Gilda. Komplett asexuelle Beziehung. Gala.
Ja. Gilda hieß ein Spielfilm.
Lieblingsfilm meiner Dalí, Schwiegermutter. Ja, die hat sich dann halt immer ab und zu mal irgendwie so einen Matrosen mit nach Hause genommen, wenn es gar nicht mehr anders ging. Und er halt irgendwie, aber auch so jetzt nicht, weil der komplett desinteressiert war, sondern einfach, weil der Angst vorm Scheitern dann wohl hatte.
Von der Perfektion.
Ganz hervorragenden Roman Liebe in Zeiten des Hasses von Florian Illies gelesen.
Ja. Ah ja,
das den kann Buch. Ich wirklich nur empfehlen. Das ist ein wahnsinnig toller Roman. Florian Illies, ja, Erfinder sogar, würde ich sagen, des Briefromans, weil das ja alles dann einfach wie so kleine Briefe geschrieben ist. Ja, doch, habe ich mal gehört, wie das über den gesagt wurde.
Vorher schon einige andere.
Ne? Also das war ganz, ganz herrlich. Ja,
ja, wobei dieses Liebe in Zeiten des Hasses ist ja praktisch, glaube ich, von 24 bis 34 geht es. Ne?
Mhm.
Und dann immer so kleine, wie sag mal, Highlights, so Lichtblitze.
Ja, so kleine Pieces über die Haute Volée so zu der Zeit. Also genau, schon viel Europas so aus dem Kunst- und Kulturbetrieb, aber dann auch mal irgendwie aus Industrie, Politik und so.
Ja, fand ich super. Und das gibt es übrigens bei Spotify auch zum Anhören, wer nicht so gerne liest.
Ja.
Genau. Und ich war ja, wie gesagt, in Rom. Warst du schon mal in Rom?
Noch nie, aber wir haben Freunde, die auch gesagt haben, fliegen wir nächstes Jahr mal zusammen. Doch, die waren schon da. Meinten, das würde euch auch gut gefallen, da wollen wir dann nächstes Jahr mal mit denen zusammen hin.
Also wir sind mit dem Zug hingefahren natürlich und haben festgestellt, es ist gar nicht so schwer. Mit dem Zug hinzufahren? Ja. Man steigt in den Zug und ist irgendwann um 3 Uhr mittags in Mailand, steigt dann dort eine halbe Stunde später um in einen Superstar-Zug, der innerhalb von der, also die Zeit, die ich von hier brauche, bis nach Mailand.
Mhm.
Also, das ist die gleiche Strecke wie von Mailand nach Rom, nur halt halb so schnell, weil das so ein Speedzug ist. Supergeil. Und auch gar nicht so teuer.
Ja, wann ist das eigentlich genau passiert, dass Deutschland neidisch auf Österreich und Italien guckt, was den Zugverkehr angeht? Das würde ich wirklich gerne mal eruieren, wann das genau passiert ist, dass in Italien einfach Geld in die Hand genommen wurde und dieses wahnsinnig tolle Zugsystem dann irgendwie geschaffen worden ist und das in Deutschland man so, machen wir nicht.
Also bei mir ist es passiert November 23, als ich nach Kopenhagen gefahren bin.
Ja.
Da bin ich, weiß nicht, ob ich erzählt habe, da bin ich in Hamburg gefahren, bin umgestiegen in ein IC nach Kopenhagen. Und da war es halt so, das war gleich der Wagen, der hatte noch an den Scheiben solche Plexiglasteile, wo man so kleine Papierfetzchen reinmacht, wo die Reservierungen drin sind. Das kennt man noch, wenn man in den 80ern gelebt hat, da war das nämlich früher, waren die Reservierungen so. Ja. Und so hatte dieser IC immer noch diese Reservierungen.
Hast du auch direkt aus Nostalgiegründen angefangen zu rauchen, ja?
Wir fuhren damit, oder ich fuhr damit, und dann mittendrin sagte auf einmal die Stimme, so, tut uns leid, der Wagen ist defekt, der Zug ist defekt, wir fahren im nächsten Bahnhof, halten wir an und dann müssen sie alle aussteigen, nehmen sie ihr ganzes Gepäck mit, das war's jetzt, danke. Und dann so, uns hat geschneit und es war eiskalt und es war schon dunkel. Und dann kam irgendein random Zug, der nach Kopenhagen fuhr, ein dänischer, und der war so toll, der war schnell, der sah geil aus. Die Leute saßen in Sitzgruppen auf geilem Designpolster und haben sich miteinander unterhalten.
Eben.
Die Dänen.
Ja,
also, es war
Dänisch.
Toll. Ja. Auf Dänisch. Also es war super. Und da habe ich gemerkt, mein Gott, was bilden wir uns eigentlich ein?
Ja, wusstest du, ein kurzer Funfact noch, bevor du weiter mit Rom machst, das habe ich heute gelernt, Mads Mikkelsen und der Regisseur Nicolas Winding Refn, die haben ja zusammengearbeitet, da war Nicolas Winding Refn noch ein ganz junger Regisseur, wollte gerne was machen, wollte gerne Filme drehen mit Schauspielern, die keine Schauspieler sind, und Mads Mikkelsen war ja nie auf einer Schauspielschule, ja? Und er war Tänzer und wurde dann gecastet für den Film Pusher, den ich auch sehr, sehr empfehlen möchte. Mhm. Ganz, ganz herrlicher, aber ganz, ganz toller Film über die Drogenszene in Copenhagen. Mhm. Und die haben auch dann ihre erste Teilnahme, haben die so gesagt, bei den Filmfestspielen von Cannes war. Da sind die dann halt immer einfach auch nach Cannes gefahren, ja, waren natürlich nicht im Wettbewerb und haben dann einfach so da auf der Promenade stehend so DVDs an vorbeigehende Leute verteilt. Und dann gesagt, ja, wir waren auch bei Cannes dabei.
Ja.
So, zurück nach Rom. Ja?
Von Kopenhagen
nach Rom. Zurück nach Rom.
Also es gibt natürlich Dinge in Rom, die man sehen sollte. Was ich nicht wusste, es ist das Heilige Jahr. Oh. Alle 25 Jahre ist das Heilige Jahr. Und es hat mir erst kürzlich einer erzählt, weil ich sagte, es ist nicht zu fassen, wie viel Overtourism im November in Rom stattfindet. Und dann sagte der, ist doch kein Wunder, ist doch das Heilige Jahr.
Es ist doch das Heilige Jahr, Jasmin.
Und das wusste ich halt
das
nicht.
Das weiß man doch.
Und es war halt echt krass, also wie viele Menschen da rumliefen. Also wir hatten in den ersten Tagen, ich dachte, wir hatten 15 Grad, weil es war 10 Grad wärmer als in Deutschland. Aber als ich hinfuhr, war in Deutschland minus 5 Grad und somit waren es in Rom 5 Grad. Hm. Gut, dass ich meine dickere Jacke dabei hatte. Es war blauer Himmel, wunderschön. Ich bin die spanische Treppe runter und es war so ein bisschen so, jo, das ist halt eine Treppe, ne? Also, okay. Das war jetzt so nicht so, boah,
das war jetzt
krass.
Nicht spektakulär.
Ja, und ich hatte so
viel. Was hast du denn gedacht, dass dann so Musik einsetzt oder so?
Nein,
wenn man da runterläuft.
Es war so profan. Es war nicht irgendwie, weißt du, La Dolce Vita und la la la, ne? Pier Paolo Pasolini und da schwingt ja so viel mit Rom. Okay, es war November. Aber es war, wie gesagt, es war total voll mit Menschen. Der Trevi-Brunnen, pervers voll.
Ja.
Obszön voll. Und es regnete dann teilweise an anderen Tagen, ne? Und da war dann halt alles voller Regenschirme. Da musst du dich ewig anstellen. Und wenn du dann wirklich da stehst und irgendwie Münze hinter dich wirfst, so, jo. Also ich würde mich nicht 2 Stunden anstellen, um das zu tun.
Nein. Für sowas
und
bin
es sah
ich
so
auch,
aus, als müsste man es tun.
Ne? Nee, für sowas bin ich auch nicht so richtig zu begeistern. Natürlich würde ich es auch versuchen, wenn ich dann da bin, aber ich mag auch lieber so Areal-Must-Sees. Sowas wie den Eiffelturm zum Beispiel. Mhm. Da denkt man ja nicht so, wir müssen uns jetzt hier alle vor den Eiffelturm direkt drängen oder direkt unten drunter stehen oder sowas, ja. Mhm. Sondern es gibt einen Umkreis von 1,5 Kilometer, wo es legitim ist, sich aufzuhalten und dann zu sagen, war richtig toll beim Eiffelturm.
Ja,
und das ist gut.
Dann gibt es in Rom ja auch noch das Pantheon. Mhm. Das ist auch ein Riesending mit einer riesigen Kugel, wo in so 9 Meter freier Himmel ist. Und das ist bis heute ein Wunderwerk. Ja? Also bis heute weiß man nicht, wie man das richtig gebaut hat. Ja, schon irre, genauso wie die Pyramiden oder sowas. Wirklich ein großes Rätsel.
Aliens.
Und ja. So wird es gewesen sein. Dann war ich im Vatikanmuseum und in der Sixtinischen Kapelle. Das
Wie
ist ja,
da?
Wir hatten ein großes Glück, wir waren da ohne Touristen. Und
Wie geht
wir hatten
das
eine,
denn?
Ja, wir hatten Beziehungen. Also ich habe einen Leo gefragt, den Papst, ne? Und
ich
wir durften dann einfach rein. Also wir waren dann da drin und ja, also generell sehr, sehr viele Gänge. Was ich nicht wusste, die Sixtinische Kapelle ist quasi integriert in dieses Vatikanmuseum. Mhm. Und dann läuft man eben ganz, ganz viele Gänge, viele alte Sachen natürlich. Und der Witz ist, alles ist voll mit Bildern und zwar nicht mit einem Rahmen hingehängt, sondern die ganzen Wände sind voll, die Decken sind voll. Das ist kilometerlang gefühlt. Und dann waren wir in der Sixtinischen Kapelle, normalerweise super voll, keiner darf reden, keiner darf filmen. Wir waren dann, glaube ich, zu 10, 15 da drin. Es war wirklich, das sind wenig Menschen für so eine große Kapelle. Und das war total beeindruckend. Also
das
es war wirklich jeder
sofort.
Zentimeter bemalt. Dann war links so, das sah aus wie Vorhänge, aber das war auch mit Faltenschlag, war alles gemalt. Also, oh, irre. Also wie kunstvoll kann man sein? Und ich glaube, Die lebten ja auch, also Da Vinci und Michelangelo lebten zur gleichen Zeit übrigens, ne? Mhm. Das war mir gar nicht so bewusst und die konnten sich aber gar nicht so leiden, ne? Die fanden sich gar nicht gut.
Und Raphael nicht auch noch?
Ja, über den reden sie auch und das ist auch, glaube ich, ein großes Vorbild von Dalí gewesen. Ich weiß gar nicht, ob der zur gleichen Zeit, das weiß ich jetzt gar nicht, könnte gut sein. Ich bin ja historisch nicht besonders bewandert, muss ich sagen.
Florian Illies könnte einem sowas erzählen, weil der hat ja auch einen ganz hervorragenden Kunstpodcast mit Giovanni Di Lorenzo, der heißt Augen
natürlich,
auf.
Natürlich, auch so ein...
Den kann ich wirklich riesig empfehlen. Der war auch auf der gleichen
Klugscheißer-Schule wie ich, ja.
Ja.
Noch ein Klugscheißer-Wissen. Trevi-Brunnen heißt ja dieser Brunnen. Der heißt deshalb so, weil es drei Wege sind, die auf ihn zuführen oder die von ihm abgehen. Trevi-Brunnen, mehr ist es nicht, ne?
Ja.
So, dann für wenn ihr nach Rom gehen wollt. Ich habe zwei Empfehlungen. Also generell muss ich einmal sagen, Rom erinnerte mich in vielem an Barcelona und auch an Wien. Das liegt, glaube ich, an diesen schönen großen Gebäuden, an diesen großen schönen Straßen. Ja. Und wenn es jetzt wärmer gewesen wäre, wäre es vielleicht noch besser gewesen.
Noch ein bisschen schöner vielleicht.
Ja. Dennoch... Also, was super gut war, ich gucke ja immer so Videos von Randy Gamble, das ist der früher mit Lukas Galgenmüller befreundet war, einem Deutschen, der in Wien lebt mit seiner Freundin und der auch sehr gerne isst und gut isst. Und Randy Gamble eben auch. Und der war unter anderem in Rom und da habe ich mir vorher halt, bevor ich hin bin, so ein paar Sachen angeschaut. Ne?
Sehr gut.
Und dann war es
ein Laden. Das muss nämlich stehen.
Ja, ja, absolut. Und die guten Sachen, da kannst du nicht spontan vorbei, da musst du halt reservieren.
Das ist wirklich auch der Tipp, weißt du was, ne? Auch Trevi-Brunnen und Sixtinische Kapelle, ja, das alles einplanen, deswegen ist man ja halt eben auch da, aber es geht auch um das Drumherum. Du willst dir jetzt auch nicht den ganzen Tag nur Museen und Attraktionen und irgendwelche historischen Sachen oder sowas angucken.
Ja, du gähnst zu Recht, weil die Sachen hörst du auf Arte besser siehst sie besser.
Du willst einfach dann auch wissen, wo gehe ich denn heute Abend mit dem Richard hin, wo wir dann wirklich so ein richtig schönes Trattoria-Erlebnis haben. Oder auch in den früheren Sprezzatura-Episoden kann man es sich ja auch anhören, da bist du es einmal ja durchgegangen. Es gibt ja noch mehr als Pizzeria und Trattoria. Ja, es gibt ja Girasoldia und sonst
Osteria,
was. Ja.
Ne?
Da kann man einfach Vineria mal durchgehen, weil ja, das muss man dann halt eben einfach wissen. Und wenn man da wirklich was Dolles haben will, und damit ist nicht ein Michelin-Sterne-Restaurant gemeint, sondern damit sind auch ganz normale, tolle, wunderschöne Restaurants gemeint, am besten vorher reservieren. Dann hat man nämlich da wirklich einen Platz, dann kommt man hin und dann hat man einen schönen Abend. Sonst irrt man einfach nur durch die Gegend, redet den ganzen Tag darüber und dann kann es auch sein, dass man so einen spontanen Glücksgriff oder sowas macht, durchaus. Ja? In der Regel läuft es aber nicht so. Und dann sagt man irgendwann so, ah ja, komm, dann gehen wir jetzt dahin und dann isst man da eine Pizza Gamberetti, die man auch in Deutschland hätte essen können.
Genau. Na, und dann hatte ich den Tipp Retro Bottega. Und es war ein Samstag und ich guckte halt und sah, das wird schwierig. Und weil wir haben noch Freunde getroffen und wollten dann Sonntagabends mit denen essen gehen. Da dachte ich, ach, lass uns
Freunde in Rom habt ihr?
Ja, ja.
Ja, so, die waren aber auch
die waren zur gleichen Zeit wie wir in Rom. So. Und dann haben wir gedacht, jetzt gehen wir dann dahin und dann habe ich mir das ausgeguckt und dann war aber, ich glaube, Open Table war es oder The Fork, weiß ich nicht mehr. Mhm. Und da hieß es, gibt nichts mehr. Aber, wie das Schicksal so will, wir waren gerade in der Gegend.
Hinzugehen. Ja.
Ich bin dann
ist
hingegangen.
Wie mit Tickets.
Ja, ja, und dann bin ich hingegangen und dann können wir morgen Abend so, nein, sorry, ist es wirklich ratzifatzi ausverkauft. Okay, alles klar, gut, dann nicht. Dann hat sie mich aber geärgert. Ich wusste ja, ich bin noch eine Woche in Rom und habe geguckt, Freitag. Wie sieht es mit Freitag aus?
Ja.
Dann habe ich,
klar,
oh geil, es hat funktioniert. Freitag 18:30 perfekt. Ja? Retro Bottega reserviert.
Mhm.
Dann Freitag 18:30 Richard und ich, palim palim, komm rein. Musst dir vorstellen, wenn du reinkommst, ist es alles sehr modern. Es läuft laute Hausmusik. Es ist alles schwarz. Die Wände sind schwarz, der Boden ist schwarz, die Decke ist schwarz. Da drin mit Holz eine lange Tafel mit Stehtischen. Hockern.
Ja.
Und rechts und links alles voller Weinflaschen. Und auch Gläsern, die da hängen. Und es war klar, das ist hier so ein Weinentree. Links so eine kleine Rezeption, rechts ein MacBook, wo dann die Reservierungen drin sind. Wir kommen also rein, hallo, hallo, ja, bitte? Und ich so, ja, wir haben reserviert. Und dann, bei uns steht nichts. Und ich so, das gibt's doch nicht. Dann bin ich raus vor die Tür, weil die schlechtes Internet hatten.
Ja.
Und dann kam ich wieder rein, hier, guck, da habe ich doch reserviert. Und dann sagt er, ja, der Laden heißt Retro Bottega. aber das ist nicht dieser Laden hier. Ich habe in irgendeinem random Retro-Bottega irgendwo in Italien reserviert. Oh mein Gott.
Und da stand dann jetzt irgendwie Familie Groß. Und ich so, ja, haben Sie vielleicht noch einen Tisch frei? Nein, es ist leider alles reserviert.
Ja, und das Schöne war halt, wie es in Italien so ist, das liebe ich ja, ne? Also ich war ja schon in leeren Restaurants in Deutschland gestanden, die von Deutschen geführt wurden, wo die sagst, nein, es ist alles ausreserviert. Und ich sage,
nein,
es ist keiner.
Sie nein, haben nicht richtig reserviert. Nein, Sie können jetzt hier nicht spontan reservieren.
Ja, genau. Und dann
dafür halt gibt es das Reservierungssystem.
Und die sagten halt, kein Problem, wir kriegen das hin. Ja. Und dann haben sie gesagt, setzen Sie sich mal einen Moment dahin. Haben uns
und das ist noch besser. Das ist ja noch besser, Jasmin.
Ja. Und wir waren erst in diesem Vorraum, dann hat er gesagt, so ein Wein, ne, Rotwein, Weißwein, ne, und dann hat er uns was empfohlen, ich habe keine Ahnung, was es war, super geschmeckt. Und dann nach 7 Uhr sagt er, so, jetzt geht's los. Dann wurden wir durch so einen Gang geführt, das ist ja das Schöne an Rom, das sind ja keine Neubauten oder irgendwelche 70er-Jahre-Bauten, das sind ja wirklich alte Häuser. Und dann bist du da so rechts, links, Treppchen hoch, Treppchen runter, dann durch einen Raum, der aussah wie eine Bibliothek, aber die Bücher waren Weinflaschen. Mhm. Und dann wieder links um die Ecke und dann auch in einem höhlenartigen, wie so ein Kellergewölbe, aber alles schwarz gestrichen. Und da mittendrin auf der einen Seite wie so ein riesiger, wie soll ich sagen, wie so ein Quader mit runden Ecken, ja, wo Stehbehocker drumherum waren. Und dann nochmal im nächsten Raum genau das Gleiche. Und dann der Pass, also wo dieses Essen rauskam, das war quasi rechts wie so eine Theke, die den Tisch so berührte. Und also in Deutschland unmöglich, da brauchst du Spuckschutz und weiß ich was alles, ne? Da darfst du gar nichts essen, so nah dran.
Nicht denkbar. Ja.
Und dann haben wir uns da hingesetzt und dann war das so krass, also die Karte war auf einem QR-Code halt, auf einem Messingschild auf dem Tisch abgescannt, dann haben wir das online, also ich habe ja noch Kontakt mit dir an dem Abend gehabt, dann habe ich das alles in ChatGPT reingegeben und gesagt, was ist das und was soll ich da essen? Ne? Weil ich kann kein Italienisch und zeitgleich kann ich aber auch nicht checken, was jetzt die einzelnen Wörter da auf Italienisch sind. Ja. Und dann hat ChatGPT halt gesagt, wow, das ist ja eine krass geile Karte. Wenn du das machst. Ja, und dann kombinier doch so, ne, wo ich gesagt habe, Innereien ist jetzt nicht so meins, ne, wobei ich aber auch neugierig bin, können ja Sachen ganz toll schmecken, ne. Und dann habe ich mir so ein kleines Menü zusammengestellt und der Witz war, du hast praktisch da gesessen und hast dann dort, wo du sitzt, einmal unter die Tischplatte so kurz getappt und dann ging eine Schublade auf. Bei jedem. Mhm. Und da war halt dann Messer drin, Gabeln, Servietten, alles, was du so brauchst in größeren Mengen. Du kannst dir dann immer dein neues Besteck ziehen, wie du es brauchst. Und dann jedes Mal kam jemand und noch Wein nachgeschenkt und hier, ne, und zwar, also wirklich war Fine-Dining-mäßig. Und dann zum Schluss, als wir fertig waren, dann sagte ich zu diesem sehr, oh, die waren übrigens alle unfassbar jung, also da war keiner über 30, niemand.
Ja, hat man aber ganz gerne auch in so Restaurants.
Ja, ja. Und war aber sehr kompetent. Laute Hausmusik, ich habe übrigens bei mir auf meinem Spotify-Account, habe komplett Shazam mitlaufen lassen, weil ich die Musik so abgefahren fand.
Haus mag ich auch total gerne. Wird absolut unterschätzt, weil alle immer nur so auf so Baller-Techno oder, ne, ich mag nicht so gerne Elektro, ich mag lieber handgemachte Musik oder sowas. Ja. Haus gilt immer so ein bisschen als nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich mag es total gerne auch.
Ja, ja. Ja, gesagt, ich habe so eine Playlist jetzt, ja, ist Retro Bottega Roma, da könnt ihr euch mal die anhören, was da alles so lief.
Ja, posten wir auf unserem Instagram-Account, da kann man gerne reinfolgen, Prezzatura-Podcast.
Genau. Und dann hat unser Gastgeber da, der uns da begleitet hat den Abend, dem haben wir dann erzählt, wie wir drauf gekommen sind, nämlich über Randy Gamble. Und er sagte, hä, was, wo, wie, was? Und dann bin ich so aufs Video und habe da so geskippt und habe ihn gezeigt. Sagt er, das gibt's nicht, der war bei mir, ich habe den bedient. Sagt er, das gibt's ja nicht. Ja, der hat gefilmt, aber ich wusste nicht, dass das so, ne? Und er sagte halt, dass der Besitzer keinen Stern möchte, weil der ganze Stern ist immer so viel, da ist so viel Arbeit
Druck
mit dem Stern und so viel Druck. Ja. Und das möchte er nicht. Er möchte einfach gut kochen. Und er, der uns bedient hat, der war vorher bei einem französischen Koch in Paris, der sich das Leben genommen hat, ein Sternekoch, weil er dem Stress nicht sich so aussetzen konnte.
Gibt ja diese Geschichten.
Was grausam ist. Und auf jeden Fall, dieser Laden schrammt also quasi ständig an einem Stern entlang und die hoffen halt, dass sie keinen kriegen. Ne? Weil das halt dann diese ganzen Sternefresser so auf
dem Plan ist. Ja, ist aber auch ein bisschen Koketterie. Ja.
Nee, aber das ist eine ganz andere Stimmung in dem Laden und eine ganz andere Erwartung, auch ans Personal, an die Qualität. Dann hast du nörgelnde Leute, die dann extra nach Rom gekommen sind wegen dem und dann hast du aber das nicht. Und lalala, ne? Also lieber ist es einfach, nette Leute zu haben, die einen schönen Abend haben wollen, ohne diesen ganzen Shishi-Druck. Da.
Und was hattest du dann so auf dem Teller? Was gab's da so?
Oh, Richard hatte ich weiß nicht, ob es Vitello Tonato war oder Tatar, weil es war total in einer anderen Darreichungsform. Das war wie so kleine Blumen und die Blüten waren dann so geriebener Trüffel. Und ich hatte dann als Hauptspeise. Ja, ich hatte dann als Hauptspeise irgendwas mit, ich glaube, Ziegenfleisch und mit Champignons. Klingt jetzt ganz profan, aber es hat wirklich genial geschmeckt. Und als, genau, nee, das war die Vorspeise. Du kriegst ja immer so Primo Palplatti, da ist ja immer Pasta drin. Und dann hatte ich irgendwas, ich esse ja nie Schwein eigentlich, aber das war sowas Verrücktes mit einem Gemüse dazu, was ich bis jetzt nicht identifizieren konnte. Also ein ganz komisches, wie so eine Kartoffel, aber so eine ganz pockennarbige, die, wenn man die geöffnet hat, ich von der Konsistenz nichts mit einer Kartoffel zu tun hatte. Also war schon, ich habe ein Foto, ich kann ja mal bei Sprezzatura Insta, kann ich ja mal eine Story dazu machen.
Ja, total gerne.
Ja. Ja. Und mein Nachtisch war das, was meine Mutter in den 80ern gemacht hat, was damals Käsekuchen ohne Boden hieß. Und das gab es dort halt auch, so eine kleine Scheibe. Und dazu so ein Zitronenschaum drauf. Also das war auch sehr lecker. Also das kann ich sehr empfehlen, Retro Bottega. Und danach waren wir in einem Club, beziehungsweise in einer Bar. Die wurde mir empfohlen und also man sagt, wir treffen uns da, ne? Und dann haben wir die nicht gefunden. Und dann war daneben um die Ecke war so ein Restaurant.
Da mit Freunden dann in Rom treffen, das heißt, die waren bei dem Essen nicht mit dabei?
Bei dem Essen, nee, waren sie nicht dabei. Aber das war, genau. Und dann sind wir vorne an so ein Restaurant, da saßen noch so zwei junge Kerle und da waren offensichtlich die Kellner. Und ich so, Entschuldigung, wir suchen die Bar sowieso, wissen Sie, wo die ist? Ja, Moment. Dann ging der mit uns um die Ecke an eine Holztür. Und sagte, bitte hier klingeln. Und da war in der Tür integriert ein kleines Messingschild. Und dann haben wir drauf geklingelt. Dann geht die Tür auf. Es war, wie viel Uhr war es? 23:30 oder so. Die Tür geht auf. Und dann sagt sie, Invitazione? Und ich so, nee. Macht die Tür wieder zu. Wir stehen da und denken so, krass, ne? Was ist das denn hier, ne? Ganz schräg. Und dann geht die Tür wieder auf und dann dürfen wir rein. Und dann sind wir dann da rein und es war eine sehr dunkle, coole Bar, sehr schick. Aber es war eine von diesen Bars, wo du so ganz klein, also ich hatte einen Mai Tai bestellt und der war ganz klein wie in einem Wasserglas und war eine riesige Eiswürfel drin, in dem noch ein Rosmarin integriert war. Und als ich dann zog an dem Rosmarin, oder nee, es war eine Minze, ich zog so an der Minze und hob damit den ganzen Eiswürfel raus und sah dann, dass quasi das Glas nur zu einem Fünftel gefüllt war.
Ja,
der Klassiker, ne?
Ja, aber das stimmt ja eigentlich nicht.
Doch, das also, stimmt. Ich habe einen Film dazu. Ich kann den gerne online stellen.
Ja, stell den gerne online. Ich weiß ja auch, was du meinst, aber das sind ja so Videos, die man auch irgendwie von Instagram oder so kennt, wo die dann so, guck mal hier ist das Longdrinkglas und da ist dann so ein langer Eisstiel drin, aber wenn ich den raushebe, dann ist das ja nur so und so viel. Ja, weil der Drink ist ja, der lebt ja auch davon, dass das Eis soll ja auch schmelzen und das Schmelzwasser abgeben. Wenn du jetzt wirklich einfach einen 1:1 Flüssigkeitsdrink haben willst, musst du halt einen Shortdrink bestellen, wie ein Martini zum Beispiel. Der wird ja einfach auf Eis gerührt oder geschüttelt, je nachdem, wie man drauf ist, ja. Und dann wird der halt eben abgeseiht. Aber in einem Glas, wo Eis drin ist, ja, das ist ja so beabsichtigt. Ja.
Aber ich hatte nicht erwartet, für 15 Euro 100 Milliliter Mai Tai zu bekommen. Wenn es 100 Milliliter waren.
Also für einen Mai Tai finde ich es auch ein bisschen,
Also es war doof. Es war schon
fun. Aber jetzt, ich trinke ja zum Beispiel, ne, was für dich der Mai Tai ist, ist für mich ja der Old Fashioned. Und der wird ja auch immer auf Eis gerührt, meistens ein großer Eisklotz auch. Und der ist auch wirklich so gedacht, dass du den halt nicht jetzt so runterstürzt oder irgendwie einen großen Schluck erstmal nimmst oder so, sondern dass du den erstmal so ein bisschen gehen lässt und dann kommt er so nach und nach und dann hast du so zwei Stücke getrunken und dann wartest du vielleicht noch mal ein bisschen und dann füllt er sich halt eben wieder durch das Schmelzwasser auch auf und wird dadurch dann auch immer sanfter. Also es ist nicht, dass die sagen, mach mal viel Eis rein, dann sparen wir Geld oder so. In einer guten
Nein, also das ist ja deren Ding, aber das war wirklich, also du wirst anders sprechen, wenn du ihn gesehen hast.
Okay.
Warte mal, ich guck mal gerade, ob mir der Richard den mal schnell schicken kann, weil der hat nämlich meinen Mai Tai, hat meinen Mai Tai fotografiert oder gefilmt, weil das war wirklich, wir mussten sehr lachen. Was in der Bar aber auch ist, das waren total schöne Menschen und lustig war, man musste durch diesen einen Laden nochmal, also durch diesen einen Raum nochmal durchgehen. Und musste durch das Bücherregal durchgehen. Also du musstest quasi eine Tür im Bücherregal öffnen, die du gar nicht gesehen hast.
Wie in der Bellboy-Bar.
Und das war dann die Toilette. Ja, das war dann die Toilette. Schon sehr.
Ja,
sehr
sowas cool. Mag ich auch total gerne. Das habe ich, glaube ich, auch mal in einer früheren Episode erzählt. Da war ich in Berlin in der Bellboy Bar.
Ah, die habe ich mir sogar notiert. Ja. Habe ich mir aufgeschrieben, weil du da warst.
Ja. Da kommst du auch durch das Bücherregal in den Raucherraum und so. Gut, da muss ich ja, ich weiß, alle haben gezittert. Nicht mehr hin, ich rauche ja nicht mehr. Ja. Mhm. Ja, bald freue ich mich riesig drauf im Übrigen. Ja. Ich werde am 1.1. wache ich morgens auf und sage, krass, jetzt bin ich ein Jahr nicht Raucher.
Ja.
Das wird super.
Die Lunge freut sich auch.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ich bin jetzt hier letztens, ich habe nämlich angefangen, selbst auf Vinted Dinge zu kaufen. Ganz, ganz tolle Klamotten. Kann ich wirklich nur jedem, der sich für klassische Herrenmode auch interessiert und da ein bisschen auch ein Auge hat oder Lust hat, auch ein bisschen zu stöbern und jetzt nicht explizit ein bestimmtes Teil braucht, empfehlen, da mal zu gucken. Da findet man ganz, 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 ganz tolle Stücke, wirklich. Aber ich verkaufe auch ein paar Sachen darüber. Und dann letztens wurde was zurückgeschickt, weil es dann halt eben doch nicht gepasst hat. Und dann kam das zu so einer DPD-Packstation. Und da musste ich dann auch so einen abenteuerlichen Weg auf mich nehmen, um dahin zu gelangen. Und dann musste ich einen enorm steilen Berg hochgehen. Und da habe ich mittendrin sogar auch wirklich gedacht, ja krass, bei sowas wäre ich echt noch so vor einem Jahr richtig außer Atem gewesen. Also, weil ich natürlich auch auf dem Weg hoch hätte ich halt eine geraucht, ja, wie eine gute Lokomotive das halt eben so macht, ja. Ja, aber das war dann nicht so. Das war sehr angenehm, ja. Zurück nach Rom. Ja.
Ich habe jetzt den Film vorliegen und ich mache mir jetzt den Spaß, ich schicke ihn dir jetzt mal.
Ja, gut.
Komm. Kannst du dir den jetzt anschauen, wenn ich habe ihn jetzt auf WhatsApp bei dir weitergeleitet?
Ja, kam schon an. Ja. Mhm. Natürlich, ist schon da, so, es lädt gerade, so, jetzt, also, es ist genau wie bei den Instagram-Videos, man hat einen komplett vollen Tumbler, hübsches Glas, und es ist so Minze oben drin, das ist natürlich dann auch zum Greifen sehr gut, und hochziehen, ja, okay, ja, okay. Aber es ist letzten Endes genauso, wie ich gesagt habe. Ja.
Ich muss halt eine Stunde sitzen und warten, bis der Eiswürfel geschmolzen
ist.
Ja,
genau. Ja. Aber dafür, das ist halt eben auch, und sie haben es ja, es ist natürlich auch ein bisschen Trickserei, aber es ist jetzt nicht so 1:1, wie man das dann gerne darstellt, dass die sich denken, ey, mach einfach ganz viel Eis rein oder so.
Der Laden ist voll mit Leuten und es waren alles Römer, also die fanden das alle gut.
Ne? Ja, eben. Aber stelle ich mir herrlich vor. Ja. Klingt auch wirklich toll, in so ein Innenrestaurant dann gehen und dann noch abends in so eine Bar oder sowas. Ja. Mhm. Also ja, ich habe da auch Lust drauf. Ich glaube, das würde mir auch gut da gefallen. Und da dann so unterwegs sein und sowas. Ja. Also
ich glaube, April ist ein guter Monat, weil im Juli, August und so weiter ist es erstmal ultra heiß. Und der, wie gesagt, dieser Overtourism, der killt ja jeden Vibe. Und ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt in Amsterdam lebst oder so, da ist es ja auch so schlimm mit diesem Overtourism, dass du als normaler Bürger dieser Stadt überhaupt keinen Alltag, also du wüsstest gar nicht, wie der Alltag aussähe ohne diese Touristen. Mhm. Also diese Massen an Menschen, die sich ständig durch die Gassen schieben und dann diese Koberer, die vor jedem Restaurant stehen und dich reinrufen wollen, ne? Das ist natürlich auch so eine Sache.
Ja, wobei du da ja jetzt dann auch wahrscheinlich nicht bist. Also das ist ja halt eben auch vielleicht der nicht so oft besprochene Vorteil von Gentrifizierung und Overtourism. Also ich weiß jetzt nicht, wenn du wirklich in Rom lebst, ob du dann irgendwie dir denkst, sollen wir mal zum Trevi-Brunnen? Sollen wir mal zum Brandenburger Tor?
Ja, das sagte der Richard auch. Ja. In Köln ne?
Sollen wir mal mit der
Nero-Bergbahn
fahren oder so in Wiesbaden? Ja. Klar. Ja, ne? Das macht man dann ja halt eben vielleicht auch einfach nicht, sondern das ist ja auch das, was ich immer so doof finde, da hatte ich es gerade heute noch drüber, bei so Globetrotter Geschichten. Da kam ich nämlich drauf, da habe ich mit einem Freund, der ein bisschen was älter ist, auch drüber gesprochen. Der war jetzt in Berlin mit seiner Familie und dann, ja, und dann wollte meine Tochter, die wollte dann da unbedingt zum Mustafas Gemüsekebab. Und dann war da eine riesen Schlange und 2 Stunden warten. Und dann habe ich auch gesagt, ey, nee. Und dann sind wir gegenüber und das war auch ein Laden und da gab es auch quasi genau dasselbe. Da war gar nichts los. Ja. Da wurden wir sofort bedient, so freundlich, so lecker, ganz, ganz toll. Und dann fiel mir wieder ein.
Ja, Adidas mit 2 Streifen, ne?
Ja.
Sag ich dann nur.
Dann fiel mir wieder ein, wie das war mit Mustafas Gemüsekebab. Und zwar meine ich, Urban Myth, dass da um die Ecke irgendwo Heimat Berlin oder sonst eine hippe Werbeagentur ist.
Goldener Hirsch war es nicht?
Kann auch sein, Goldener Hirsch oder sowas. Ja, aber irgendwie so eine Goldener Hirsch, Jung von Matt, Heimat Berlin, irgendwie Dojo Berlin.
Ja, Dojo war es.
War es, glaube ich.
Das war es, genau.
Ja. Und die waren dann halt eben da und die sind dann da immer hingegangen und die haben dann das bei Globetrotter, diese, hey, du willst die ausgetretenen Pfade verlassen, ja, dann kauf dir doch einfach jetzt hier diesen Moleskine-artigen Reiseführer und sei einfach Teil der lokalen Szene. Und ich verstehe ja total den Gedanken und ich habe den auch. Aber es ist natürlich einfach komplett vermessen zu glauben, man kann einfach mal in eine Stadt kommen und sagen, ach so, ja, ihr wohnt hier seit 12 Jahren und habt euch das jetzt alles so mühsam irgendwie zusammengeklaubt und habt da auch die ganzen Fehler gemacht. Ja, nee, ich möchte jetzt gern so eine Abkürzung und ich will jetzt gerne einfach, ich bin jetzt hier ein verlängertes Wochenende oder auch eine ganze Woche und ich möchte jetzt gerne hier einfach so Teil der lokalen Szene sein. Ginge das vielleicht, dass ich das einfach irgendwie so mit einer kurzen Google- oder ChatGPT-Abfrage oder sowas hinbekomme? Nein, das geht natürlich nicht. Ja. Mhm. Das geht halt eben einfach nicht. Da muss man dann so ein bisschen schauen und da muss man sich dann auch vielleicht ein bisschen ranprobieren. Und ehrlich gesagt, vielleicht, wenn es nicht zufällig ist, habe ich auch nichts da verloren. Weil das ist dann halt eben wirklich auch der Ort für die Locals. Die, ja, die wohnen da freiwillig und man muss die jetzt auch nicht beweinen oder sowas, ja. Aber die vielleicht dann auch einfach mal ein bisschen ihre Ruhe haben wollen von Leuten, die dann die ganze Zeit Fotos machen und weiß ich nicht, Sprachnachrichten aufnehmen oder sowas, ja, ne? Und dann irgendwie total aufgeregt dem Ort begegnen.
Wir hatten am letzten Abend in Rom auch nochmal eine schöne, nicht Begegnung, aber schöne Erfahrungen. Und zwar, das war der Abend, an dem alle Museen, also alle teilnehmenden Museen, derer ja sehr viele dort sind, für 1 Euro Eintritt konntest du dorthin. Ach, und da gab es verschiedene musikalische Darbietungen. Also ich habe dann halt online geguckt, was gefällt mir an musikalischen Darbietungen. Habe die zusammengeklappt, habe dann alle Richard vorgestellt. Dann war es mir nämlich egal, für was er sich entscheidet, weil das waren die mir eh schon gefallen haben. Ja. Und dann hat er sich entschieden für Ennio Morricone. Und dann sind wir in die kapitolinischen Museen hoch an Berg, wo dann dort diese Darbietung war. Einmal um 8, um 9 und um 10, um 11, glaube ich auch nochmal. Und dann haben wir gesagt, vorher gehen wir was essen. Dann habe ich halt geguckt zwischen unserem Hotel und diesen kapitolinischen Museen, wo ist da irgendwie was in der Nähe, was zum Essen. Habe was entdeckt, dann sind wir dann dorthin. Und dann standen wir davor, wir hatten nicht reserviert, oder? Hatten wir? Nee, wir hatten nicht reserviert. Und dann war der Laden aber zu, aber drin war Licht. Also klopfte ich an die Scheibe und der Wirt sperrte auf. Und als wir drin waren, sperrte er hinter uns wieder zu. Und das war so das komplette Gegenteil von den Koberern, die kommen Sie und so, ne? Und sondern der einfach nach dem Motto, ich will gar nicht, ich suche mir die Leute aus, die hier reinkommen.
Ja.
Und dann waren wir bei ihm drin, das war so ein richtig schöner, klassischer Römer. Und es lief, das hättest du, wenn du mir so ein Drehbuch geschrieben hättest, hätte ich gesagt, komm, ist too much, ist echt too much.
Ist zu Klischee,
also es liefen so richtig geile 70er Jahre italienische Songs, die er lauthals mitgesungen hat, aber nicht zur Pose, sondern weil es ihm ein innerer Drang war.
Ja, weil es dem auch gefällt, genauso wie das Ehepaar Kleine.
Und dann war dann in diesem Raum, in dem wir uns hinsetzten, ein einziges Ehepaar, die da gegessen haben. Und schon eine halbe Stunde später, war total lustig, war der Laden bumsvoll. Und ich hatte lustigerweise ein Foto von Richard gemacht, wie er da sitzt, quasi fast alleine, nur mit dem Ehepaar hinten rechts. Und dann eine halbe Stunde später nochmal ein Foto von ihm gemacht, wie er sitzt. Und alles ist total voll und ein riesiger Geräuschpegel und so. Und das Essen war ein gutes Essen. Und das Ding, was alle essen in Rom, sind Artischocken. Und die gibt's The Roman Way, das sind die, die man kennt, also dieses Abzupfen und in Dips stecken, beziehungsweise gekocht. Und das andere sind The Jewish Way und da ist es dann komplett frittiert. Auch sehr lecker, sehr interessant. Das hatten wir als Vorspeise und dann irgendwie Pasta als Hauptspeise. Cacio e Pepe ist ja das, was alle dort essen. Das ist halt so eine Creme mit, also so Rigatoni mit Pfeffer noch drauf, auch sehr lecker. Und dann hatte ich Prosecco und dann hat er mir aber die Gläser voll gemacht, das glaubst du ja nicht. Und dann den Krabber und ach Gott, das waren wir angeschickert, als wir diesen Laden verlassen haben. Und sind dann halt hoch auf den Berg an diese kapitolinischen Museen, die auch riesige, riesige Dinger sind. Und dann stellten wir fest, oh, wir waren nicht die Einzigen, die diese Idee hatten. Da war ja eine Schlange, die dreimal ums Haus ging. Aber wie gesagt, scheißegal, ne? Da haben wir uns halt dran gestellt, vor uns waren halt so eine junge amerikanische Studentin mit zwei römischen Studenten. Es war sehr lustig, also das Ganze so mitzuerleben. Und dann waren wir halt in dem Museum und haben dann halt diese Darbietung noch gesehen mit einer Opernsängerin, die dann diese so Ennio Morricone halt mit tonalisiert hat. Das war schon toll. Und das war so ein kurzer Moment so, ah ja, so wäre das, wenn ich jetzt hier studieren würde und ne, abends dann halt gucken gehe, wo ich mich kulturell. Es war eine schöne, ich glaube, wir waren 10 Tage oder so, war eine schöne 10 Tage. Aber ehrlich gesagt war es nicht so der Sehnsuchtsort oder dieses, es hat mich nicht so geflasht, wie mich Wien geflasht hat. Und Barcelona fand ich ja auch super. Aber,
So, da bin ich wieder.
Ja, sehr
gut. Wenn Jasmin Klein einmal ins Reden kommt, da kann man auch mal kurz zwischendrin ins Sicken jorden.
Ja.
Ja, also dieses Ennio Morricone, diese Darbietung davon, die hattest du mir ja auch geschickt.
Ja.
Also da kriege ich ja richtig Gänsehaut. Ja? Das rührt mich wirklich zu Tränen. Und das live zu hören, das stelle ich mir ganz, ganz toll vor. Rom habe ich jetzt schon von ein paar Leuten gehört. Sehenswert, aber jetzt nicht so, ja, so die, ja, Sehnsuchtsort ist es ja vielleicht auch, was du so beschreibst. Aber vielleicht ist es auch, ja, wenn man dann halt eben, das ist ja auch eine sehr weitläufige Stadt, ne?
Ja, wobei man kann auch eigentlich in einer Stunde bist du in der City eigentlich durch. Also, das ist nicht, es ist zu Fuß gut machbar.
Mhm.
Muss man wirklich sagen. Es knüppelt sich halt alles und das ist natürlich, ne, nach dem Meme, ne, wie oft denkst du ans Römische Reich und so, das ist ja schon krass. Ne? Also ja, man ist ja mittendrin, klar. Die Stadt ist ja älter als Jesus.
Als
ne? Oder das ist ja, ja, die ist ja, glaube ich, ich habe es mir aufgeschrieben, Moment, nee, ich habe es wieder vergessen. Aber es gibt mehr als 900 Kirchen zum Beispiel in Rom auch. Und ich glaube, 700 vor Christi oder sowas, also schon richtig krass.
Spielt nicht auch dieser tolle Film, den wir dann auf die Letterboxd-Playlist natürlich auch Watchlist setzen können, La Grande Bellezza, spielt der nicht auch in Rom?
Das weiß ich gar nicht.
Ich glaube fast, ja.
Okay, ich schreib's mir auf.
Und der ist auch ganz, ganz toll, wo man dann halt natürlich auch sieht, also das ist natürlich auch pulsierendes Italien, weil du bist halt eben nicht so im Norden, ja? Aber halt eben dann jetzt auch nicht irgendwie Sizilien oder so eine Nummer. Du hast halt wirklich, es ist halt wirklich so eine von denen, das ist ja eine Weltstadt einfach nur. Und sowas ist immer interessant. Ja. Berlin ist eigentlich in Deutschland so die einzige Weltstadt, würde ich sagen. Auch wenn Frankfurt ist auch sehr groß und da ist der Flughafen und sowas. Aber das sind ja einfach so diese Städte, die man irgendwie in so einem Kanon nennt. Und da gehört Rom noch mehr als Berlin, würde ich sogar sagen.
Ja, ja, denke ich auch. Ja. Auf jeden Fall.
Das ist so Paris,
die Wiege
Rom,
unserer Kultur, ja. Mit Athen.
Ja, also stelle ich mir auch ganz toll vor, kann ich mir auch gut vorstellen, würde ich vielleicht dann sogar auch gerne mit so einer Vespa natürlich rumfahren und so.
Ja, ja, aber also das ist so eine Buckelpiste, also da möchtest du nicht mit der Vespa rumfahren, ganz
ehrlich. Nee, besser nicht.
Oh, ja. Das ist eine, ich bin froh, dass ich feste Schuhe dabei hatte.
Also, aber ja, schon, also was ich da halt eben dann einfach schon auch schön fände, wäre dann so dieses, dann so im Stehen so ein Espresso trinken und dann, ach ja, komm, und jetzt, das, wie spät ist denn? Ach, ist doch egal, ja, ein Prosecco und ich nehme ein Aperol. Und warum rede ich jetzt wieder an Wien? Ich weiß doch auch nicht. Ne? Ja. Und das irgendwie so machen, das fände ich schon auch ganz gut. Mailand habe ich mal gehört, da habe ich ja eine Kollegin, die aus Mailand kommt, die auch gesagt hat, ja, es ist schon auch schön und klar, ich komme halt von da, dann sieht man das nochmal anders, aber jetzt so als Tourist oder so, es ist jetzt auch nicht so doll.
Gibt nicht irgendwie. So viel her. Ja. Nee, ich war ja auch schon in Mailand. Du kannst zwar gut einkaufen, aber mittlerweile kann man ja überall gut einkaufen. Also
ja,
das
eben.
Muss jetzt nicht die Motivation sein. Ne?
Bei Vinted. Mailänder
Dom, ja, Scala, ja.
Ja. Bei Vinted zum Beispiel. Ja.
Genau, zum Beispiel.
Ja.
Dennoch möchte ich noch in Erinnerung rufen, diesen wunderschönen Song von Genghis Khan, Rom. Der ging mir nämlich nicht aus dem Kopf, das habe ich als Kind gehört. Ne? Ich meine, das war halt damals so, hörte man das in den Hitparaden.
Kenne ich jetzt gar nicht, habe ich nichts im Ohr zu.
Ja, Roma, Roma. Also das ist das Bohemian Rhapsody von Ralf Siegel.
Na, sehr gut, ja.
Hast du noch irgendwas oder sollen wir mal zur Musik kommen?
Ich gebe noch einen kurzen Kulinarik-Tipp. Wenn man mal in Wiesbaden ist, kann man das natürlich gerne ausprobieren. Ich habe es auch letztens einem Hörer von uns empfohlen, dem Betreiber der Kätzchen-Bar. Jetzt weiß ich den Ort gerade nicht. Sieh es mir bitte nach, dass ich jetzt nicht gerade noch nachgucke. Und der wollte, hat er so hier, ich bin da in Wiesbaden und hast du vielleicht irgendwie ein paar Gastro-Empfehlungen? Und da konnte ich da auch tatsächlich etwas Neues empfehlen, nämlich ein georgisch-armenisches Restaurant. Das heißt La Bohème und ist in Wiesbaden auf der Taunusstraße. Aber da kann man generell auch mal nachgucken, weil gerade so diese georgische Küche total lecker ist, Jasmin. Ja,
was ist da so Standard? Viele Kohlenhydrate oder?
Ja, so eine Mischung aus Fleisch, gerne auch so gekochtes Fleisch dann eher und teigige Sachen. Also ich habe eine Geschichte, die wirklich richtig, richtig köstlich ist, sind sogenannte Khinkali. Das sind so, ja, wie so Maultaschen nach oben eingedreht. Und die hältst du dann oben an dem Knoten fest und dann beißt du so eine kleine Ecke an, also wie so Soup Dumplings, nur größer. Und dann kannst du so die Suppe da rausschlürfen.
Also Maultäschle sozusagen.
Ja, genau. Ja. Und sowas mag ich ja total gerne. Ich mag total gerne Maultaschen und Dumplings und Dim Sum und wie sie alle heißen.
Pelmeni.
Ja, finde ich total gut. Ja. Und Khinkali sind halt eben die georgische Variante davon. Ja. Und das ist wirklich lecker.
Ich hatte kürzlich mal einen Freund gefragt, wofür die sowieso Küche steht, wo er herkommt. Und dann hat er gesagt, was ist denn so ein Nationalgericht? Da hat er gesagt, ja, Reis mit Fleisch.
Ja.
Ne? Okay. Oder, gut, das ist.
Oder ja, Kachapuri ist auch noch so eine Spezialität. Das ist dann wie so ein Pide, aber dann noch gefüllt so mit Butter und Käse und sowas. Ja. Also es ist wirklich richtig, richtig lecker gewesen und das möchte ich ganz viel auch so mit Granatapfelkernen und sowas noch. Ah, ja. Das auch, ja. Und ja, da kann man echt eine schöne Zeit haben. Also das möchte ich gerne empfehlen. Ja. Esst mehr georgisch, Leute.
Ich habe, weil wir ja so lange nicht mehr miteinander gesprochen haben, hatte ich ja heute gesagt, lass uns doch bitte jeder 3 Lieder auf jede Liste. Also wir haben praktisch 3, 6, 9, 12, wenn ich richtig rechne. 12 neue Songs auf den Listen.
Das ist korrekt.
Die Sprezzatura Goldstandardliste und die Party-Playlist, die alle hier in den Shownotes zu finden sind. Und ich weiß gar nicht, wie ausführlich wir darauf eingehen. Ich habe jetzt, weil sonst würde jetzt wieder eine Stunde dauern, bis ich die ganzen genau vorgestellt habe.
Ja, leg doch einfach mal los. Ja. Ja. Ich mach's dann ganz kurz.
Okay. Also, auf die Party-Playlist möchte ich einen Song machen der Ghetto Brothers, die wir schon mal hatten. Das ist ein ganz alter Song. Auch dieser hier ist, glaube ich, das gleiche Album von 1971. Die Ghetto Brothers waren die Hip-Hop-Vordenker. Das waren Jungs aus der South Bronx in New York. Die wurden Ende der 60er gegründet, damit man eben die Jugendlichen, die dort leben, lateinamerikanische Jugendliche, Puerto Rico, afroamerikanische Jugendliche, dass man die stärkt, dass die nicht kriminell werden. Und dann hat man eben diese Band, oder ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas, wie soll ich sagen, manchmal CVJM-mäßiges war, aber auf jeden Fall haben die hier eine wichtige Rolle gespielt in der Entwicklung von Hip-Hop mit ihrer Musik und die haben sich halt für Frieden eingesetzt und damit verfeindete Gangs wie die Black Spades und die Savage Skulls, damit die sich nicht weiter so bekriegen, wurde diese Band gegründet und ich nehme den Song Got This Happy Feeling.
Ja, klingt super. Sollen wir abwechselnd?
Ja,
finde ich gut. Erst Goldstandard, ganz, ganz tolle Band aus den 70ern, habe ich jetzt am Wochenende erst für mich entdeckt, heißt Ambrosia. Und der Song heißt How Much I Feel und der macht einfach nur gute Laune und nimmt einen mit, so ein bisschen sphärisch auch alles. Super.
Ambrosia, war das nicht irgendwie ein Getränk, ein Himmelsnektar oder so?
Ambrosia, ja, das trinken die griechischen Götter, die römischen vielleicht auch. Das war ja quasi so eine Pepsi-Version der Griechen.
Dann nehme ich einen Song, der ist von 1997, kommt mir aber vor, als wäre es viel, viel länger her. Ein ganz klassischer Soul-Pop-Song der 90er. Von Lisa Stansfield, da geht es eben darum, keine leeren Versprechen, sondern man möchte the real thing. Und immer wenn ich das Lied höre, muss ich an Mannheimer Rosengarten denken, weil die dort damals gespielt hat. Kennst du bestimmt auch. Never mind the sun, the sky, never mind the
wind.
This is the real thing. Ja.
Ja, super. Freue ich mich jetzt schon drauf, den zu hören. Ja. Du freust dich auch auf jeden Fall, wenn du diesen Song hörst. Ich glaube, ich habe ihn dir auch geschickt, so wie 10 anderen Leuten noch, weil der mir so gute Laune gemacht hat. Da war ich komplett überschäumend, halt eben einfach nur. Ja. Japanische Sängerin Junko Yagami, und der Song heißt Bay City. Und der ist so, also der packt einen halt eben wirklich so, der ist so positiv direkt von Anfang an, und dann hat er noch so einen Höhepunkt. Also wer da nicht an, da tanze ich auf der Straße rum, im Regen, im Novemberregen. Ja.
Super, November Rain, da kommen wir schon zum nächsten Song. Nee, Quatsch. der nächste, also mein dritter Party-Song ist empfohlen von meinem Sohn, der immer wieder, der nach dem Motto, ich glaube, der wird dir gefallen. Das ist von Ray, Where is my Husband? Der ist recht neu. Das ist so eine, der ist mir sofort im Ohr, wenn ich jetzt einfach nur diesen Titel nenne. Das ist so ein Kommentar, so ein nach dem Motto, ja, Kenas, wo ist denn jetzt mein Mann? Wo bleibt er denn? Ihr redet die ganze Zeit von meinem Mann, und wo ist er denn? Ne? So nach dem Motto, Frauen müssen heiraten. Ne? Wie heißt es, die RZB, ne? Die romantische Zweierbeziehung, ist das Status quo? Und dann sagt es, ist, diese Frau singt halt darüber, dass es sie nervt. Und es ist sehr ironisch gemeint, wie so ein innerer Monolog, der immer bekloppter wird. Und es ist halt auch sehr, ein sehr lustiges Video. Where's my husband, Ray?
Okay. Jetzt hast du gesagt Party-Playlist. Ich hatte jetzt die ganze Zeit Goldstandard gesagt.
Ja, das ist doch schön.
Ah ja, sehr gut. Dann wechseln wir dann einfach zwischendrin. Mhm. Okay, dann mache ich noch den Goldstandard weiter. Was nehme ich denn da? Ich habe natürlich jetzt auch, ich habe massig irgendwie drauf. Ach, Goldstandard. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht auf unserer Playlist, obwohl die ja 35 Stunden lang ist. The Cure mit In Between Days.
Okay.
Auch so. Ja, ist das jetzt wieder, weil du aus der Zeit kommst oder so?
Ja, passt das nicht? Ich mag sie. Ich mag The Cure. Ich bin jetzt gerade mal am Gucken. Irgendwas von The Cure haben wir auf jeden Fall drauf.
Meinst du?
Ja, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht was. Weil ich hatte nämlich die Tage auch gedacht, dass ich, welches Lied von denen ich, nee, ich hab's hier. A Night Like This.
Ja, dann pack das doch auch noch drauf.
Ein bisschen wie nach Hause kommen.
Ja, dann pack das doch auch noch drauf. Ja? Heute ist Weihnachten.
Ausverkauf, hier gibt's alles. Dann habe ich Goldliste, ja?
Für dich Goldlist, bei mir kommt jetzt Party-Playlist.
Genau, da habe ich einen Song, also ich habe gestern was gehört auf YouTube, ich mag ja so gerne so Sachen, das sind die 100 größten Hits von dem Jahr 19 irgendwas, ne? Mhm. Und dann habe ich gestern gehört von 1981, alles was in Deutschland in den Charts war, auf ersten Plätzen oder so weiter, keine Ahnung, 81. Und das ist dann der Song von Robert Palmer, Looking for Clues. Und als der kam, dachte ich, oh mein Gott, den habe ich so oft gehört. Damals zu Hause war immer SWF 3 an, immer so ein Radio, wo die Antenne weg war. Und man hat so ein Draht, Kleiderbügel genommen und hat den so reingesteckt zum Empfang. Und da hörte ich immer SWF 3, immer, immer, immer. Looking for Clues, Robert Palmer lief dort unendlich oft. Das war ja so ein sehr cooler, immer Anzüge tragender Sänger. Mhm. Und,
ich versuche mir das neue Robert Palmer Album anzuhören, aber meine sogenannte Freundin Evelyn quatscht unentwegt.
Ah ja. Und Robert Palmer ist ja dann irgendwann mit einem Herzinfarkt irgendwie mit paar 50 in Paris auf der Bühne dann zusammengebrochen. Ne?
Ach, auf der Bühne sogar?
Auf der Bühne, ja. Während eines Auftritts hat ihn dann ein Herzinfarkt ereilt. Aber es ist ein super cooler Song. Super cooler Song.
Ja, klingt auch gut. Ja.
Ja.
Mal was Aktuelles. Hatte ich dir geschickt, weil es ein ganz, ganz tolles, ganz simpel gemachtes Musikvideo macht, wo einfach der Leadsänger sehr ekstatisch performt und seine Tanzchoreografie, nur der Oberkörper, glaube ich sogar, einfach nur so kurz nachgelagert, immer wieder nach hinten vergrößert gezeigt wird.
Mhm.
Und dass sich so nachzieht. Das heißt, man so als ob der sich selbst seiner Bewegung folgt, in einer immer etwas größeren Figur von sich selbst. Das ist aber auch einfach ein richtig cooler Song. Die Band heißt Boko Youth und der Song heißt Demolition Man.
Dann ein Song von Udo Jürgens. Das ist quasi das Bohemian Rhapsody von Udo Jürgens. Das ist ein ganz großes pathetisches Lied über Zeit, Vergänglichkeit und Beziehungen. Nach dem Motto, Das einzelne Leben ist sehr kurz, Gefühle sind sehr intensiv, aber die Geschichte des Menschen ist lang, aber dennoch zählt der Moment. Mhm. Also fast schon philosophisch eine Hymne, also kommt auch wieder aus den 70ern und der Song heißt 1000 Jahre sind ein Tag.
Ah ja, sehr schön. Ja. Mhm. Hatten wir, als die Band sich aufgelöst hat, haben wir uns beide gefragt, was könnte man denn auf unsere Playlist packen, aber die waren nicht so richtig Goldstandard-Playlist tauglich, weil das ja eher so eine Dance-Band ist. Jetzt passt es natürlich heute ganz hervorragend zu deiner Vorliebe für House-Music. Daft Punk, ja? Mhm. Dem tollen Album Da Funk, meiner Meinung nach auch das beste Album, Revolution 909. Ja? Mhm.
Kürzlich hat Oliver Polak die freche These aufgestellt, dass Daft Punk vielleicht die modernen Rondo Veneziano sind.
Ich weiß nicht, was Rondo Veneziano ist.
Rondo Veneziano war eine Band, die in den 80er Jahren auftrat. Das war einmal ein kleines, wie so ein Kammerorchester. Alle in Kostümen aus der venezianischen Hochphase mit venezianischen Masken an, die auf Geigen und so weiter, also viel streichorchestermäßig, so populärere Songs oder so schnell elektronisch gespielt haben. Und ich habe sie gehasst bis aufs Blut. Ich fand die super furchtbar. Ja. Rondo Veneziano, es war ekelhaft. Mhm. Und jetzt muss ich feststellen, oh, ich glaube, er hat eigentlich recht und eigentlich sind sie gar nicht so schlecht. Also hört mal rein, Rondo Veneziano. Oh mein Gott.
Ja, aber weil er jetzt Daft Punk gut findet?
Ja, ja, klar, natürlich. Und aber nach dem Motto, tatsächlich ist es so, wenn du jetzt hörst, da gibt es auch dieses von Daft Punk. Das ist so klassisch angehauchte Musik.
Von Discovery ist das,
glaube ich. So in der Art ist auch das mit Rondo Veneziano, wenn man ehrlich ist.
Ja, aber es ist der eine Song. Da hat der Oliver Polak sich vielleicht auch ein bisschen eine steile These zusammengereimt, um jetzt hier mal wieder in diesem Podcast stattzufinden. Billiger Trick von Oliver Polak, meiner Meinung nach. Ja. Billiges Ragebait, was Oliver Polak hier produziert. Ja. Hätte ich mehr erwartet. Schade.
Ich möchte übrigens noch daran erinnern, wir haben auch eine Weihnachtsprezzatura-Liste, also mit Weihnachtssongs. Kann man vielleicht auch mal sich anhören. So ein bisschen classy. Dann habe ich noch den letzten Song auf der Goldstandardlist heute. Das ist ein wunderschöner Song von Fettes Brot aus dem Jahr 1998. Ich will zu dir, ich hab dich lieb, wo bist du? Und der heißt der heißt Viele Wege führen nach Rom.
Sehr schön. Ich ergänze auch einfach noch einen für die Goldstandard-Playlist, weil ich den lieber drauf packe. Weißt du was, ich mache beide. Auf die Party-Playlist kommt noch, sind schon drauf, kann man eigentlich jeden Song nehmen. Tiavo mit Discotheque with You. Macht riesig Spaß, der Song. Richtiger Dancefloor-Magnet.
Ja.
Aber vor allen Dingen packe ich noch auf unsere Goldstandard-Playlist Hildegard Knef mit dem Ostseelied.
Oh, kenne ich gar nicht.
Kennst du gar nicht?
Nee.
Jasmin, da kriegst du
alles, aber das kann
da
ich nicht.
Kriegst du Gänsehaut bei dem Lied.
Okay. Ja.
Ja. Der ist so sehnsüchtig und hat so eine leichte Melancholie am Anfang und wird dann aber noch so, dass man einfach nur Lust hat, auch da zu sein und in so einem Strandkorb zu sitzen und dann, ne? Ja, also der macht richtig Lust. Ne? Der wird dir gut gefallen.
Ich war ja kürzlich auf einem Hildegard Knef-Abend von Meta Hyper. Und die hat dann so ganz viele mit einer ganz tollen Band Hildegard Knef-Songs gesungen und dazwischen aus ihrem Leben erzählt. Das fand ich auch super.
Ja, finde ich super.
Ne? Kann sich auch hin. Und jetzt bin ich auch demnächst auf dem Peter-Alexander-Abend. Also ich taste mich so vorwärts.
Ja,
ich bin gespannt, ich bin bestimmt die Jüngste.
Ja, wobei ich das auch letztens mit einem wirklich guten Freund von mir hatte, den ich auch echt richtig ins Herz geschlossen habe. Und dann ging es so um Spotify Wrapped. Ja. Mhm. Und dann zeigte der mir das so und dann habe ich auch, ich sage jetzt mal den Namen von deinem Mann, ja, weil ich ja von dir gelernt habe, dass vielleicht nicht jeder so in die Öffentlichkeit gezerrt werden will. Dann sagte ich, ach krass, Richard, das fällt mir jetzt auch erst auf. Wir beide sind ja richtige Freunde und wir treffen uns ja auch einmal die Woche. Aber während das früher ja total wichtig war, was so der Gegenüber für Musik hört, ob der auch so im Hip-Hop oder Techno oder sonst was drin ist, spielt das ab einem gewissen Alter dann einfach scheinbar bei mir so wenig eine Rolle, dass ich noch nicht mal dich irgendwann mal überhaupt gefragt habe, was du so für Musik hörst, weil sein Top-Artist war Roland Kaiser.
Siehste?
Ah ja. Und sein Top-Genre war auch Schlager dann. Ja.
Ja. Ja, das kann man auch machen.
Ja, eben. Ne? Ich habe dann auch gesagt, ich finde es jetzt auch nicht schlimm oder so. Ich finde es einfach nur interessant, dass das halt eben irgendwann wirklich mal so, ja, nee, sorry, also mit Martin kann ich irgendwie auch nicht so viel anfangen. Der will dann da immer auf so Kommerzpartys und ich will halt dann auch ins U gehen oder sowas. Und da hat er keinen Bock drauf. Ja. Und dass es dann irgendwann einfach so ist, den kenne ich jetzt auch schon ein paar Jahre. Und dass ich so, ja, keine Ahnung, was der für Musik hört.
Ja, tatsächlich spielt dann irgendwie keine Rolle mehr. Ich habe noch einen Tipp auf YouTube. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal empfohlen habe, aber ich merke, dass ich das dringend wieder schauen müsste, weil die Jahreszeit mich dazu drängt. Mhm. Also, man kennt ja Aaron Paul, das ist der Typ, der den bei Breaking
Jesse
Bad den
Pinkman
Jesse
gespielt
Pinkman
hat.
Gespielt hat. Und der ist mit seiner Frau, hat ja ein schönes Haus in Idaho.
Mhm.
Und der lädt dann Architectural Digest ein, um mal zu zeigen, wie er so wohnt. Ne? Ich meine, wohne schön und zeige es. Ne?
Ja.
Also das Motto von Goethe. Also Inside Aaron Pauls Rustic Riverside Home in Idaho werde ich verlinken, weil das ist ein Sehnsuchtsort. Das ist einfach ein Ort mitten im Schnee mit einer riesigen, wie ein Schaufenster nach draußen, wo du auf den See guckst, der vereist ist und in die Wälder, die voller Schnee liegen und du sitzt dann da bei deinem Kamin und guckst raus und denkst, ach Gott, das Leben ist so schön ruhig und es ist alles wunderbar. Also das ist so meine Weihnachtssehnsucht, ist genau dieser Ort bei Aaron Paul im Wohnzimmer.
AD Aaron Paul bei YouTube eingeben.
Ja? Genau.
Und dann sitzt man vielleicht da an diesem Fenster und dann denkt man sich, oh Mensch, das war jetzt wirklich toll. Ja? Endlich mal wieder einer meiner Lieblingspodcasts, Sprezzatura, auf meinen Ohren. War das jetzt eine Abschiedssendung? Wird es jetzt einfach, war das ein Traum? Wird es jetzt einfach wieder jede Woche eine Folge geben? Die Antwort darauf ist, wir wissen es auch nicht so genau. Aber ihr habt ja jetzt hoffentlich gemerkt, die Jasmin und ich, wir wollen das ja gerne machen. Aber in den letzten Wochen hat es halt eben einfach nicht gepasst. Und wer das hier genießen kann und wer da Spaß dran hat, der wird vielleicht auch noch mal ein bisschen damit leben müssen, dass das halt eben dann jetzt nicht so regelmäßig kommt. Aber ihr merkt vielleicht, wer jetzt einfach mal da geblieben ist und sich nicht patzig abgemeldet hat, weil das kostenlose Produkt nicht im gewünschten, mundgerechten Stück wöchentlich serviert wurde. Hey, der hat jetzt einfach mal eine Folge bekommen. Und ihr habt dazwischen vielleicht auch ein paar andere Podcasts gehört. Und wir haben uns riesig gefreut über alle, die uns immer wieder mal geschrieben haben, sowohl auf dem Kanal als auch uns beiden dann einfach separat oder uns beiden zusammen oder wie auch immer. Ja, das motiviert halt eben natürlich und das macht uns dann natürlich auch riesig Spaß. Ja.
Genau. Vielen lieben Dank auch an Salja. Einen schönen Gruß.
Ja,
ich habe deine Karte
definitiv
bekommen. Mich sehr gefreut.
Ich habe keine Karte bekommen.
Tja.
Aber mich auch darüber gefreut.
Ja, also wie gesagt, ich wünsche euch alle schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Den wünsche ich euch auch.
Und wie du schön im Vorgespräch sagtest, André, wir wollen das ja, Sprezzatura soll ja leicht klingen.
Genau.
Und bei uns, wir haben beide viel um die Ohren und müssen halt gucken, dass wir Zeitfenster finden, in denen wir nicht erschöpft an die Decke starren, sondern einfach auch hier unserem Motto gerecht werden. Insofern
eben
ist es einfach momentan nicht jede Woche der Fall. Manchmal will man auch andere Dinge dann unternehmen in der kargen Freizeit, die man hat, als jetzt einen Podcast aufzunehmen.
Genau. Aber wir denken immer an euch, natürlich.
Wir denken immer an euch,
ne?
Ja, Tag und Nacht, auf jeden Fall.
Ja, herrlich. Dann gehabt euch
ja,
wohl,
schön.
Genehmigt euch ein Negroni oder ein, wer nicht so gerne
Vin
Gin
Brûlé
mag, kann auch ein Americano nehmen. Oder ein was?
Ein Vin Brûlé, so heißt der Glühwein in Italien.
Vin Brûlé?
Ja,
den
so
würde
stand
ich,
es auf den
Karten. Den würde ich vielleicht sogar auch trinken. Ich kam hier letztens, weil ich so schnell zu Fuß bin, war ich dann der Erste bei der Weihnachtsfeier der internationalen Großkanzlei, in der ich arbeite. Mhm. Und dann kam ich da auch an und dann so, ach, herzlich willkommen, Sie sind unser erster Gast. Und ich so, ja, das freut mich ja und sowas. Ja, ja, darf ich Ihnen einen Glühwein anbieten? Dann habe ich auch gesagt, das tut mir jetzt wirklich leid. Aber ich bin vermutlich auch der einzige Gast, der wirklich nichts mit Glühwein anfangen kann. Ja.
Ah, ja.
Aber ein Vin Brûlé hätte ich vielleicht sogar dann auch genommen. Ja. Ich gedacht hätte, das klingt aber köstlich.
Ja. Solange kein dicker Eiswürfel drin steht.
Natürlich nicht. Ich will was haben für mein Geld.
Sehr gut. Dann eine gute Zeit. Bis demnächst.
Tschüss.
Das war's für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn das der Fall ist, würden sich André und Jasmin riesig freuen, wenn ihr sie weiterempfehlt. Erzählt euren Freunden, eurer Familie und euren Urlaubsbekanntschaften vom Podcast. Vergesst auch nicht, ihm auf eurer bevorzugten Plattform zu folgen, damit ihr keine neue Episode verpasst. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, hinterlasst bitte eine Bewertung. Das hilft enorm, mehr Menschen zu erreichen und die Sterzatura-Community zu vergrößern. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon darauf, euch beim nächsten Mal wieder bei Sprezzatura begrüßen zu dürfen. Bis dahin, genießt die Stunden und tschüss.